Bevor wir zu unserem sehr zentralen Text kommen, ich will ein bisschen zwischen Kapitel 22, 23, bevor wir David verschonen, Saul in der Höhle von Engedi, noch ein paar Wörter dazu sagen. Erst David wird Anführer einer Streifschar, und es versammelt sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Das ist ein sehr interessantes Thema in Bezug zu der Sohn Davids. Jesu hat Tischgemeinschaft mit Horen, Dieben und alle mögliche Art von Menschen, um zu zeigen, dass er der wahre König ist über alle Menschen und alle Völker und dass in ihn Vergebung und neuer Anfang geben kann. Das ist hier sehr deutlich vorgedeutet bei David, und kein anderer als der große Shakespeare, der gibt ein ganzes Buch über Shakespeare als Christ, The Wheel of Fire von Wilson Knight. Shakespeare hat diese Thema, wie viel biblische Thema, in sein Henry IV, Part 1 und 2. Er beschreibt einen König, der geht genau wie David, genau wie Jesus, unter der Riffraff, nennen wir das in der Gesellschaft, solche Menschen, Dieben, Horen und so weiter, akzeptiert nicht ihre Tun, genauso wenig wie David reingelegt wird, wie die wünschen, diese Leute Saul umzubringen und so weiter, genauso wenig natürlich wie Jesus, der immer rein und klar ist, sondern er ist unter denen, um zu zeigen, ich bin für alle Menschen da. Shakespeare ist ein faszinierendes Beispiel von jemandem, der zutiefst christlich geprägt ist. Und wenn man seine Stücke in die Tiefe versteht, zum Beispiel Hamlet. Hamlet zögert sich, seinen Stiefvater umzubringen, der seinen echten Vater umgebracht hat. Zwei Geister kämpfen in ihm. Welche zwei Geister? Der Geist der Ehre, der weltliche Geist, und dann der Geist Christi, der sagt, du sollst keine Rache nehmen. Und das ist der ganze Hintergrund von Hamlet. König Lear ist immer christologisch verstanden. Macbeth ist die tiefste Dokument, die wir in die weltliche Literatur haben, über die metaphysische Auswirkung des Bösen. Wie Böse sich hineinsteigert zu größer Böse. Und lassen Sie nicht weg von großer Literatur, wenn Sie wissen, dass diese Dichter Tiefes zu sagen haben, auch in biblischen Sinne. Und das ist der Fall mit Shakespeare, diese Thema. Gehen wir weiter. Saul nimmt Rache an den Priester von Nob. Hier wird offenbart, sehr deutlich, dass Saul nicht aus Gottes Geist handelt, dass er von Gott verworfen ist und dass er ganz üble Wege geht, denn er hat keinen Beweis, dass diese Priester schuldig, weil sie nicht schuldig sind. Sie haben keine Ahnung gehabt, dass Saul gegen David war, und auch wenn sie geweigert denn, David zu helfen, werden sie eine andere Art von Schuld aufnehmen, denn David ist unschuldig. So Saul geht in die letzte Tiefe der Schuld. Er greift direkt zu das Priestertum, die da ist, für Gott zu dienen. Das ist nicht nur dann eine Aufruhr gegen die Eingesalbte Gottes, sondern ein Aufruhr gegen Gott selbst. Lassen wir das niemals vergessen. Denn diese Art, gegen Gott zu greifen, unter die Machtherrschaft des Bösen, hat Adolf Hitler in die letzte Böse gezeigt, als er versuchte, Gottes eigene Volk systematisch auszurotten. Das war eine Aufruhr gegen Gott. Und wir wissen als Christen, dass wir die Nächste an der Reihe sein würden. Hitler hat wohl gewusst, dass alle die zentralen Gestalten der Bibel mit fast ohne Ausnahme Juden waren. Und das ist der Weg des Heidentums, des Heidnischen, des Wegfall von Gott in die letzte Tiefe zu Aufruhr gegen Gott und gegen die, die ihm gehören. Und wir sehen das in die kommunistischen Diktatoren, der Hass gegen uns Christen, eine Aufruhr gegen, was Gott gehört. Und die Antwort ist nicht Rache, sondern wunderbare Sachen sind in die Straflage in Sibirien passiert von Christen, die ihr Feinde geliebt haben, für ihr Feinde gebetet haben, dass manche dieser Leute später zu Christus geführt sind. Das ist nicht einfach. Aber Gott sei Dank gab solche christliche Zeugen. Dann gehen wir weiter. Ich sage nur ein paar Worte hier. David in Keila. Na, das Interessante in diesem Kapitel ist, dass auch wenn David hilft diese Leute, diese Leute nach sie von David geholfen sind, stehen zu Saul. Das ist das Schreckliche. Das Schreckliche, dass diese Leute, die geholfen sind von David, die abhängig auf seine Hilfe waren und er hat denen gerettet, dass sie dann gegen David stehen. Der Hand, der denen hilft, kämpfen sie dagegen. Und nochmal ist das letzten Endes eine Aufruhr gegen Gott. Denn David ist der wahre König, der König im Geist. Eine Art rein fleischlich zu denken, der Saul ist der König, er hat die Macht. Davids Macht war nur vorübergehend. Wir vergessen das Gute, was an uns getan. An welche Geschichte Jesu, der Sohn Davids, denken Sie? An Menschen, die geholfen waren, sogar geheilt von einer unheilbaren Krankheit und vergessen Gott zu danken und gehen einfach ihre eigenen Wege? Ja, genau, so ist das. Wir sehen ständig in die Geschichte David, die Geschichte vorgedeutet von dem Sohn Davids. Und jetzt gehen wir zu Kapitel 24, die ein Höhepunkt ist in dieser Auseinandersetzung zwischen Saul und David. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei Engedi. Wer kennt Engedi? Wer war in Israel? Man sieht das, es hat sich nicht wesentlich geändert. Ja, ist eine gleiche Landschaft. Was für Tier gibt da? Diese Steinböcke, haben Sie gesehen? Ja, genauso wie in Davids Zeit, es hat sich wirklich nicht geändert. Ja? Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in die Wüste Engedi. Na, wir müssen lernen, die Bildersprache der Bibel wahrzunehmen. Was bedeutet Wüste durch die ganze Bibel? Wüste, ob Steinwüste, Sandwüste, spielt keine Rolle, bedeutet immer Ort von Versuchung und Ort von Heil. Nennen wir nur die zentralen Aspekte hier. Israel ist 40 Jahre in die Wüste. Sie kommen in alle möglichen Versuchungen, sie zertreten die Manna, sie wollen nicht gehorchen, aber dieser Weg wird dann den Weg zur Heil gebracht durch die zwei richtigen Zeugen, Josua und Kaleb. Nicht Heil für die erste Generation, die sterben in die Wüste wegen ihrer Sünde, sondern dann Heil mit der Landnahme. Durch diese zwei Zeugen, nochmal ein durchgehendes Thema, die zwei Zeugen Jesu am Kreuz, dass er Gott ist, ein jüdischer Mörder, ein heidnischer Hauptmann, als Zeichen, sein Heil ist für Heiden und Juden, für Feinde wie für Mörder, als Angebot. Und die zwei Zeugen, der auferstandene Christus, eine zu Haupt und eine zu Fuß, das sind die zwei Engel. Zuerst, weil das ein himmlisches Ereignis ist, die leibliche Auferstehung aus dem Toten, und deswegen die ersten Zeugen sind vom Himmel gekommen. Aber die Wüstenwanderung, das ist das Erste. Oh, das geht ständig durch die Bibel. Hier erreicht man einen zweiten Höhepunkt und wir werden sehen, wie David in die größte Versuchung kommt und wie er diese Versuchung aus, was sie sehr gut gesagt hat, über die Unterwerfung unter Gott und Gottes Verheißung in Demut unter seiner Gnade, dass er Saul verschont. Lass Raum dem Sohn Gottes. Psalm 94, über wen sehr interessante Geschichten geschrieben sind, über Psalm 94, lass Raum den Sohn Gottes, das ist nicht unser Zorn, unsere Rache, sondern sein Sohn und sein Tun zu seiner Zeit. Und wie ist es mit Jesus, mit der Versuchung? Versuchung von Satan ist interessant, dass die Worte, die Jesus nimmt, in dieser Versuchung, das zum Heil zu bringen, kommen alle aus einem Buch. Und das ist ständig von Theologen übersehen. Welches Buch ist das? Das ist das wichtigste Buch in der Bibel für einen Jude. Deuteronomium, das fünfte Buch Mose, die Zusammenfassung des Gesetzes. Und das hat mehr Gewicht als alle anderen Bücher der Bibel. Jesus zitiert nur aus Deuteronomium dreimal in die Versuchung. Und diese Versuchung, auch wenn Satan verdreht Gottes Wort, denn er hat sein Engel befohlen über dich. Und es ist interessant, dass Moses Mendelssohn Bartholdy, der große jüdisch-christliche Komponist, vertont gerade diesen Satz. die ein sehr verhängnisvoller Satz ist, aber Jesus bringt diese Versuchung so heil. Es gibt viel andere Texte, die wir hier nehmen können, auch das Buch. Die Geschichte wird in die Wüste, die Sündenbuch zu Yom Kippur in die Wüste, zeichenhaft die Sünde zu tragen, damit wir heil in den vergebenden Gott Yom Kippur haben. Es ist ein durchgehendes Thema, wenn Sie sehen diese Landschaft Wüste, dann machen Sie schnell die Augen auf und die Ohren zu. Hier wird Versuchung und hier wird der Weg zu Heil. Es ist ein durchgehendes Thema. Wie fließendes Wasser, die zentrale Bild durch die ganze Bibel, bedeutet immer Leben, Tod unter Wasser und Reinheit. Bis zu Jesu Kreuz, wenn er durchbohrt wird und Wasser kommt aus seinem Leib und Blut. Das sind nicht nur die zwei Sakramenten, das ist eine oberflächliche Deutung. Wasser ist die endgültige Reinheit Gottes im Blut, die endgültige Opfer, sein Blut anstelle von alle Tiere Opfer. In sein Tod, Wasser, Tod. Taufe, Römer 6, unter Wasser, Tod. In sein Tod, Kreuz, ist der Weg zur Auferstehung. Denn er ist die Reinheit, die Vollkommenheit Gottes. Und das ist ein gottgehendes Thema. Ich habe sogar Vorträge nur über diese ein Thema. Fließendes Wasser. Schauen Sie Bäume, schauen Sie Berge, Begegnungsort zwischen Gottheit und Menschheit. Läuft durch die ganze Alte und Neue Testament. Es gibt überhaupt Trennung zwischen Alt und Neue Testament. Das ist eine Einheit. Caspar David Friedrich hat vielleicht dieses Bild am tiefsten dargestellt. Es gibt ein Bild von Caspar David Friedrich, wo das Kreuz Jesu, der gekreuzigte Jesu, die Hälfte ragt über die Berge und die andere Hälfte im Schatten der Berge. Wahre Gott und wahre Mensch. Faszinierend dargestellt. Lassen Sie sich mit großer Kultur anfreunden. Aber prüfet die Geister. Das bedeutet nicht zu die modernen Theater, die Sex und Gewalt ist zu gehen. Das ist nicht, was ich empfehle, sondern die große Shakespeare, die große Maler. Denn Sie werden lernen, durch große Maler, die Bildsprache der Bibel zu verstehen. Und die Bibel redet durch Bilder. Das lernen Sie von Grunewald und von Bellini und von Rembrandt und so weiter. Jetzt kommen wir weiter in die Wüste. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel. Immer in dieser Auseinandersetzung zwischen Welt und Geist. Der weltliche König, der geistliche König. Wie bei der Auseinandersetzung Goliath und David. Die Betonung auf Welt wird übersteigert. 3000 Männer, David hat ein paar hundert, ich glaube 400, vielleicht 600 jetzt, auserlesene Männer, die Starke, der König, wie Goliath ständig geschrieben wird, wie seine Helm, wie seine Rüstung, alles was Welt wird, groß geschrieben, äußerlich für den Schein. Aber dann ist die Macht Gottes, die Kraft in den Schwachen wird der Sieger sein. Und das soll uns lernen, nicht von unseren Augen verleiten zu lassen. Ja, die Bildsprache der Bibel verstehen, aber nicht von den Augen verleitet zu lassen und an Mächte und Kräfte glauben, weil die diese Macht und Kraft haben. Die werden, wie sie das gut ausgelegt hat, verleitet. Macht korrumpiert vollkommen und Macht korrumpiert vollkommen. Der große englische Historiker Lord Acton. Macht korrumpiert vollkommen und Macht korrumpiert vollkommen. Und der Mensch sieht, was für Augen ist. Das ist das Problem. Kleider machen Leute. Ich habe das erlebt. Einmal, als ich zurück von Amerika flog, nachdem ich mit meinen Eltern war, habe ich nicht die Gelegenheit, mich zu rasieren, weil wir haben einen Zwischenhalt in Holland gehabt und da war keine Möglichkeit, mich zu rasieren. Und das war das einzige Mal, dass der Zoll mich in Anspruch nahm in Deutschland, weil ich kam unrasiert. Kleider machen Leute, Aussehen machen Leute, er ist unrasiert, Vorsicht für ihn, wer weiß was, wie like ein Hippie oder irgendwas wie das. Und alles wird systematisch untersucht, so, aber wenn ich richtig angezogen, kommt nie Frage. Immer wenn ich zu einer Grenze gehe, vor allem in der Schweiz, wo sie sehr hart sind, ich ziehe meine Sonnenbrille weg, ja, ich mag mein lächelndes Gesicht, freundliches Gesicht an, und so, weil die Leute schauen auf das Äußere. Aber der Herr schaut auf unser Herzen, nicht auf das Äußere, sondern auf das Innere. Das ist, wo kommt das vor, dass der Herr sieht, was in unser Herzen ist, nicht das Äußere? Samuel kommt, eins zu sagen. Und sogar der größte Priester, Richter und Prophet ist verleitet von seinen Augen. Sieht dieser große Mann, ist ein alter Mann. Wenn wir älter sind, dann etwas diese Kraft, was wir haben wollen und nicht mehr haben, dann beeindruckt uns äußerlich, nicht wahr? Und er schaut auf ihn, der große Glaubensmann, und er glaubt, das ist die Eingesalbte. Gott sagt, er ist verworfen. Nur er sieht, was im Herzen ist. Aber wir müssen von ihm mehr und mehr das lernen. Das Echte von den Unecht. Scheinheiligkeit von echter Heiligkeit zu trennen. Scheinfrömmigkeit von echter Frömmigkeit. Wir sind nicht da Frömmigkeit für die Augen der Menschen, sondern Frömmigkeit in unser eigenes Zimmer für Gott zu bringen. Die Unterschied zwischen Schau und Wirklichkeit. Und das kann auch in christlichen Kreisen, dass große Schau gemacht wird mit Klatschen und Halleluja und große Schau und Tausende sind da. Das ist Schau. Ich kann mich sagen, hier, die schwerste Beerdigung für ein landeskirchlicher Pfarrer ist die Schaufbeerdigung. Jemand, der alle Vereine gehört. 500 Leute kommen. Er wird in den Himmel gepredigt von allen außer mich. Und die beste Beerdigung habe ich eine Beerdigung zu viert gehalten. Jesus, ich, der Tote und der einzige Mensch, der stand zu dieser arme, stattende Frau. Dann habe ich gewusst, wir sind zusammen. Christus ist da. Er hat sie begleitet durch alle diese Not, als alle die Menschen von ihr weggefallen. Sie hat nichts denen zu geben. Sie war arm, stotternd. Wenn sie betet mit mir, sie hat gestottert, der Vater unser. Es war keine Geplappe. Es kam tief vom Herzen, diese Stottern. Lassen wir lernen, weg von der Schein, denn wir alle sind gefährdet, ich auch. Wir sind alle gefährdet von die Äußere. Und wenige von uns schauen in das Innere, wie sie das sehr gut über diesem Psalm, die Innere schauen, stiller zu Gott, zu die Innere in uns selbst. Es ist eine alte Tatsache über große Glaubensmänner, dass sie introvertiert und extrovertiert sind. Jungskategorien sprengen, die Introverten, die Extroverten. Die großen Glaubensmänner waren zutiefst Betende, stiller zu Gott. Und aus das haben sie die Kraft gekommen, das weiterzugeben. Die Introvert, die in sich gekehrt, und die Extrovert, das Vermitteln, das Fähigkeit, das weiterzubringen. Und da gibt es eine doppelte Gefahr. Die eine Gefahr sind die Menschen, die so in sich gekehrt sind, so an ihr eigenes Keil bedacht und ihr Heiligung, dass sie nicht fähig sind, das weiter zu anderen zu bringen. Das ist nicht richtig. Und gibt die andere, die Leute, die so missionarisch sind, dass sie nur gang und gäbe missionarisch, aber keinen Tiefgang haben, sich nicht im Gottes Wort, im Gebet sich vertieft haben. Und das wird alles durch Pläne, durch Methoden. Und das wird alles, wie Jesus sagt, was schnell aufgeht und kein tiefe Wurzel hat. Der Weg eines Christenmensch ist der Weg des Innerlichkeit im Gebet, in Gottes Wort. Und aus das die Kraft, die Gaben, die Gott ihm gegeben hat, weiterzugeben im Sinne Christi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel. Schau, ganz Israel. Gott will ganz Israel zusammen. Hier scheint eine vereinigte Israel. Wie Samuel Israel wieder vereinigt hat. Am Ende der Richterbuch stand, jeder Stamm ging seinen eigenen Weg. Jede ist für sich. Wie das manchmal in der Bundesrepublik heute ist. Jede Gruppe für sich, jede für sich. Saul hat Israel vereinigt, das ist aber eine Scheinvereinigung, eine weltliche Vereinigung, nicht eine Vereinigung unter der Gott Israel, eine Vereinigung im Geist. David samt seine Männer zu suchen in Richtung auf den Steinbockfelsen, den wir gut kennen. Ich sehe das direkt vor Augen, diese Steinböcke und diese Felsen, das Bild bleibt, wer da war, bleibt einfach. Und als er kommt zu den Schafhürden am Wege, Schafhürden, immer wieder dieses Bild, die läuft durch die ganze Bibel, wir haben darüber mehrmals gesprochen, Hirte und Herde, die zentrale, gute Menschen in der Bibel sind Hirten. Und die schärfste Kritik in der Bibel ist gegen die falschen Hirten. Und es ist eine Zeichenhandlung. Er kam dort zu den Schafhirten am Wege. Warum ist das eine Zeichenhandlung? Weil hier sind zwei Hirten. Saul, der böse Hirte, der nicht gerecht ist, der total ungerecht ist und nicht unter Gottes Kraft und Geist lebt. und der wahre Hirte David auf den Scheideweg, auf den Weg, Bildsprache der Bibel, vor der großen Versuchung kommt. Da sieht man die beiden. Man könnte ein Bild davon malen. Ich kenne keine in der Kunst. Direkt auf den Weg kommt die Schafen da. Und da ist eine Hirte und da bleibt die andere Hirte auf den Scheideweg. Als er kam zu den Schafhirten am Weg, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Der Feind ist ausgeliefert. Und so sagen Davids Männer. Könnte Gott das deutlich mehr verdeutlichen als dieses Bild? So scheint es zu sein. Die warten da hinten und jetzt Saul allein, wir können ihn töten. Vorsicht für Bilder, die sie haben wollen. Und das gibt in unseren Kreisen leider sehr vermehrt. Leute, die gehen in Gebetskreis, sie lesen die Bibel, zu suchen, was sie finden wollen. Und das ist nicht, was Gott von uns haben will. Ich gebe euch ein treffendes Beispiel. Eine pietistische Frau kommt zu mir, ich rede nicht zu weltlichen Menschen. Eine pietistische Dame kommt zu mir und sagt, na schauen Sie, Herr Pfarrer, ich suchte ein Zeichen von Gottes, ob ich diesen Mann heiraten soll oder nicht. Ich habe sofort unterbrochen, was meistens Seelsorger nicht tun. Aber es war so ein Irre, was da drin. Ich suche ein Zeichen von Gott. Gott gibt ein Zeichen. Wenn die beiden unverheiratet sind und wenn sie einander lieben, das ist ein Zeichen. Jesus ist die Liebe. Man braucht nicht ein besonderes Zeichen dazu. Ich habe sie unterbrochen und habe gesagt, sie brauchen kein Zeichen, wenn sie ihn liebt und er sie liebt. Aber sie war unsicher. Sie hat dann, der nächste Satz war, ich wüsste nicht, ob ich ihn heiraten sollte. Ich habe nochmal unterbrochen, heiraten ihn nicht. Heirate ihn nicht, denn man heiratet nie mit einem Fragezeichen. Als ich meine Frau kennengelernt habe, vor 38 Jahren, ich habe zu ihr gesagt, Rosemary, ich bin der Mann, auf den du immer gewartet hast. Ich werde dich glücklich machen und es wird eine gute Ehe sein. Und so ist es geworden, ja? Keine Fragezeichen da. Aber dann erzählt sie weiter. Das war die ersten zwei Fehler. Dann kommt die, geht weiter. Und ich suche ein Zeichen. Suchen Sie nicht Zeichen von dem Herrn. Vor allem nicht ihre Zeichen, denn die kommen von ihnen und nicht von Gott. Und sie hat gesagt, wenn die Türe, der Manns Vater war Landwirt, wenn die Türe aufgemacht ist, dann weiß ich, der Weg ist geöffnet für die Ehe, wenn ich nächst ihn besuche. Und wenn es zugemacht ist, wenn ich muss läuten, dann weiß ich, der Weg ist gesperrt. Und es war offen und sie heiraten und zwei Jahre später war die Ehe verfuscht und sie greift Gott an. Ich bin Juristensohn. Ja, ich stelle manchmal schwere Fragen. Ich habe ihr eine sehr einfache Frage gestellt. Sie haben den Mann öfters besucht, wenn sie in ihn verliebt war. War diese Türe meistens offen oder zu? Und sie denkt nach, das sollte sie längst vorher getan und sagt, es war fast immer offen. Ich habe gesagt, selbstverständlich, sie wollten innerlich diese Zeichen, auch wenn sie nicht ganz sicher, dass Gott das zustimmt. Und es war ein Zeichen von ihnen, nicht ein Zeichen von Gott, weil sie haben gewusst innerlich, ob bewusst oder nicht bewusst, dass die Türe sehr wahrscheinlich offen wäre und dass sie ihn heiraten könnte. Sie haben ihre eigene Wille Gott obtruiert. Bitte, wenn Sie vor einer Entscheidung stehen und Sie wollen Auskunft von Gott, dann wollen Sie wirklich Auskunft von Gott. Und das bedeutet nicht, dass Sie suchen, bis die richtige Stelle kommt, irgendwo in ein Predigt oder eine Schriftauslegung oder Gebet oder Gebetsgemeinschaft und sagt, das ist, was Gott redet zu mir. Wie hier? Hier ein sehr deutliches Zeichen anscheinend, nicht wahr? Bring ihn um, Gott hat ihn geliefert. David, bring ihn um. Und ich kann euch sagen, wenn sie das tun, und ich werde in dieser Art nicht Zeichen von Gott forschen, sondern Wege von ihm wünschen, das bedeutet, wenn ich stehe für eine Entscheidung, nehme ich einen Auftrag an oder nehme ich nicht an. Ich bete. Ich bete, bis ich merke, ich rede nicht, sondern Gott redet innerlich zu mir. Denn das große Gefahr ist, dass wir immer Zeichen suchen, die unsere eigenen Zeichen sind. Und wenn Sie ehrlich mit sich selbst und ein Zeichen aufstellen, dann sollen Sie die erste Antwort, was Sie hören, die direkt anspringt, annehmen. Aber die Gefahr damit auch ist,
dass die gegen ihr innere Wünsche, das nehmen sie nicht an, weil sie merken das nicht. Sie merken nur, was sie haben wollen. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn sie zu Entscheidungen kommen, wesentliche Entscheidungen, beten sie, beten sie, beten sie. Und dann entscheiden sie. Nach diesem Gebet, vielleicht Gott gibt sie keine Führung in diesem Gebet, aber wenn sie sich Gott unterstellen und sagen, Herr, ich mag diese Entscheidung, aber dein Wille geschehe, kommst du mit mir ans Ziel. Was passieren kann, wie das öfters passiert mit Gott, dann schauen Sie in der Bibel, dass er nicht unser Wille entspricht, sondern uns auf Wege bringt, die wir nicht gehen wollen. Petrus, als du Junge warst, hast du dich selbst gegürtet und Wege gesucht, dass du gehen willst. Jetzt wird einer dich gürten und Wege bringen, dass du nicht gehen willst. Das bedeutet, wie sie heute sehr richtige Predigt hat, total unter Gottes Wille setzen, im Gebet. Und er wird Wege finden. Und diese Wege sind öfters Irrung und Wirrung, menschlich gesehen. Ein guter Titel von Fontane, Irrung und Wirrung. Denn die großen Gestalten in der Bibel gehen anscheinend, schauen Sie Jakob, schauen Sie Abraham, gehen Sie durch dich, schauen Sie Saulus, Paulus, Petrus, durch Irrung und Wirrung, bis Gott denen wie Paulus zum gerade Straße führt. Die sind Gottes gerade Wege. Die scheinen uns durch Irrung und Wirrung zu gehen, weil wir nicht gerade Wege in uns haben. Wenn es geht schnurschnack so wie das, in unserem Sinne, das ist sehr wahrscheinlich nicht Gottes Wege. Glaube ist ausgeliefert Gottes Gnade. Bezel hat einen wunderbaren Spruch über Frömmigkeit, dass wir uns total Gottes Wille unterstellen und untersetzen, dass wir unter Gott sind. Und dann geht er seinen Weg bis seine Ziel. Wer weiß besser, was gut für mich ist, ich oder Gott? Soll meine Zielsetzung mein Wille geschehen oder sein Wille geschehen? Denn viel dieser Art mit Zeichen bedeutet mein Wille geschehe. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit vom Herrn als Glück zu bezeichnen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Die einzige Spruch in mein Pfarramt in Malmsaat. Jetzt schauen wir, wie David reagiert. Denn David reagiert biblisch, nicht auf äußere Zeichen. Und David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer David zu: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hände geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Scheint absolut überzeugend. Die fleischliche Menschen David wird sagen, jetzt kann ich ihn los gegen ihn gehen. Der geistliche Mensch könnte sagen, wie diese Leute sagen, das ist ein Zeichen Gott. Gott hat gesagt, der Feind wird ihn geliefert und jetzt ist er geliefert. Und wie reagiert David? Das ist sehr interessant. Es scheint total in Davids Interesse, jetzt das zu tun. Und es scheint total, dass er das tut unter Gottes Wille. Denn Gott hat ihn ausgeliefert. Und David stand auf und schnitt leise ein Zipfel von Roch Sauls. Warum bringt er ihn nicht um? Weil er die Eingesalbte Gottes ist und bleibt. Er ist der König in Israel. Auch wenn ein Fleischlich geworden, ein Verworfener, immer noch ist er der König. Er ist auch sein Schwiegervater. Und David denkt auch staatsmännisch in die tiefste Sinn. Wenn David jetzt Saul mit Gewalt umbringt, Davids Königtum wird nie sicher sein. Denn wer durch Gewalt an die Macht kommt, jeder kann die gleichen Mittel gegen David benutzen. Haben Sie gedacht? David ist tiefgläubig, aber gleichzeitig der Glaube schaltet nicht unser Verstand aus. Der Verstand unter Christus, er weiß sehr genau. Und wissen Sie, was diese Zeichenhandlung bedeutet? Sie kennen eine Deutung, aber die wichtige Deutung kennt kaum einer. Er wird die Zipfel, das werden wir sehen, zeigen. Ich könnte dich umbringen, habe ich nicht getan. Aber wissen Sie, was die tiefere Bedeutung ist? Das ist der Königsmantel. Ich habe Teil an dein Königsmantel. Ich bin auch König. Ein doppeltes Zeichen. Ich habe die Macht über dich. Und ich habe dich verschont, das sollst du sehen. Verschont aus all diesen Gründen. Aber ich bin auch König. Das weiß Saul. Seit diese Tausend und Zehntausend mit den Reigen, die Frauen. Ich habe Teil an dein Königsmantel, ein Zeichenhandlung. Schauen Sie die Bilder der Bibel. Aber danach schlug ihn sein Herz, dass er den Zipfel von Rocksaul abgeschnitten hatte. Er hat Angst. Wissen Sie, fast immer, ich erlebe das persönlich, aber das ist sehr biblisch, wenn wir Dinge sagen, die unbequem sind, unbequem für uns und unbequem für die anderen. Ich rede nicht hier zu weltlichen Menschen, sondern zu gläubigen Menschen. Nachher haben wir Angst. Als landeskirchlicher Pfarrer mit Vollmacht des Evangeliums zu predigen, kann gefährlich sein. Kommt darauf an, an der Dekan und der Prälat. Wenn man eine beide extrem offene Kirche, kann sehr gefährlich für ein Pfarrer sein. Das könnte ich wohl aus Erfahrung sagen. Aber ich tue es trotzdem, weil mein Vertrauen in Gott ist. Und danach zittert mein Herz in Angst und habe ich schlaflose Nächte, weil ich feig bin, weil Elia mein Vorbild ist und er hat das immer getan, nicht wahr? Predigt mit Vollmacht und dann zittert wie ein Feig. Hier bei David auch. Aber warum haben wir Angst? Diese Angst zeigt, dass trotz unser Vertrauen in Christus, der Weltmensch hat Angst in uns. Denn Angst ist Zeichen für Jesus von Kleinglaube. Die kennen das. Wie Jesus bei der Sturmstillung mit Angst als Kleinglaube. Das bedeutet, ich bin verloren in mir selbst, diese Ängste. Und gerettet in Christus, weil er mir die Macht gibt. Das bedeutet, was ich tue, das gut ist, gottgemäß kommt von ihm. Und was ich tue, das nicht gottgemäß, diese Ängste, diese Gottesferne, das ist Jaffin. Wir sind Werkzeug Gottes. Wir sind keine Helden. Und wir sahen das sehr deutlich mit den Politikern, so ist es auch mit Theologen, mit Luther, die Ende seines Lebens, ein rabiater Antisemit, weil die Juden nicht bekehrt haben. Oettinger, ein vorbildlicher Pietist, bis er dann Gottesdienst für die Geister gehalten hat abends. Können Sie sich vorstellen, Geister Gottes, das wissen Sie, oder? Das ist bekannt, ja? Geister Gottesdienst. Man hat gedacht, Jaffin tut das auch. Das war eine sehr lustige Geschichte. Unser Sakristei würde abgebrochen und ein neuer wird gemacht. Und einmal hat irgendjemand vergessen, das zuzuschließen. Und eine Lausbub, nehme ich stark an, ein Konfirmand von mir, kam rein und hat die ganze Computersache geändert. Und den nächsten Abend, 2 Uhr in die Früh, fing es zu läuten an. Ja, die Abend danach 12 Uhr, die Abend danach 3 Uhr in die Früh. Einer hat angerufen, feiern Sie Weihnachten jetzt. Anderer hat gedacht, Jaffin geht wie Oettinger, Geistergottesdienst, ja. So war das, ja. So kann Dinge passieren. Danach schlug ihn sein Herz, dass er den Zipfel von Rocksaus abgeschnitten hat. Er sprach zu seinen Männern, er bleibt immer noch der Herr im Lande. Saul auch. Saul befehlt seine Truppen und Israel steht zu Saul, nicht zu David. Aber Davids Männer stehen unter David. Er hat die im Griff. Und das ist eine klare Deutung, dass er, weil er das aus Gottes Geist und aus Demut, dass der Weg der Königtum gut mit ihm sein wird. Er hat die im Griff, wie er die ganze Israel im Griff haben wird, wie Saul jetzt Israel hat, aber Saul im fleischlichen Sinn. Der sprach zu seinen Männern, das lasst der Herr ferner von mir sein, dass ich das tun und mein Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sich nicht an Saul vergreifen. Sogar harte Worte. Das ist nicht so einfach, denn diese sind Verfolgte von Saul. Manchmal sind sie fromme Leute, gute Leute, die Probleme mit Saul wie David und manche sind die echte Verbrecher. Und jetzt haben sie das Ziel, was sie haben wollen. Saul fertig zu werden, dass sie Frieden haben. Und David weiß, das wird kein Frieden, denn der höchste Friede ist Friede mit Gott. Und das ist von Gott eingesalbter König. Denken Sie hier, die große Streit mit der 20. Juli, die waren auch in diesem Problem. Soll man an Hitler vergehen, denn Hitler war ein Tyrann und ein übler Massenmörder, denn er ist, wir haben Eid als Soldaten unter ihn zu dienen. Es gibt die Aussage, gebe Gott, was Gott gehört, Paulus, und gibt den König, was den König gehört. Aber wenn der König verlangt, was Gott gehört, dann haben wir ein Recht, ihn zu töten. Und Hitler hat Gottes eigene auserwählte Volk systematisch ausgerottet, und diese Soldaten haben das gewusst. Deswegen, ihr Zugehörigkeit zu Gott und seiner Herrschaft steht über die Zugehörigkeit zu einem Eid, die sie Hitler gegenüber gemacht haben. Aber es hat ungeheuer Gewissensgebisse bei denen, sollen wir machen oder nicht machen. Und es war sehr spät, einer der Gründe, warum das so spät kam, wo man Hitler viel früher erledigen müsste, war genau das Problem. Inwieweit ist er übertreten, was Gott gehört? Und mit der Kenntnis der Konzentrationslager und die systematische Ermordung der Juden, Gottes auserwählte Volk, für manche war es dann sehr deutlich geworden. Er musste erledigen. Und eine Thema, das geht durch die ganze politische Gedanken, ist, man darf nur ein Tyrann durch Gewalt loskriegen, wenn der Chaos, das entstehen wird durch sein Tod, so gut man das urteilen kann, nicht überhand nehmen wird. Denn absolut Chaos ist unregierbar. Aber verstehen Sie, das Problem, was wird die Auswirkung für die Zukunft, wenn ein Tyrann umgebracht und das ganze Land in Chaos zerstört, liebe unter einen Tyrann, Hitler war mehr als Tyrann, aber eine antichristliche Gestalt, liebe unter einen Tyrann zu leben, der Ordnung in das Land bringt, als in total Chaos zu leben. Eine Thema, die Hobbes in seinem Leviathan, ich habe auch politische Wissenschaft studiert, ich kenne mich gut in dieser Sache aus. Papst sagt, die erste Prinzip in die Politik ist, Ordnung zu schaffen. Und dann geht es um Gerechtigkeit und so weiter. Aber Sie können wohl verstehen, warum die Männer der 20. Juli, viel von denen war dabei, viel früher und vor die Ermordung in Konzentrationslager. Wie dieser Gewissensproblem in denen. Haben wir das Recht, ihn zu töten, denn Mord ist Mord? Oder geht er so weit, dass er selbst an Gottes Stelle tritt? Nebenan, dieser Gruß, Heil Hitler, was soll anders das bedeuten? Mein Heil ist in Hitler, oder? Ein wurde mir überliefert, über Pfarrer, die ging dort den Ort und sagt, Heil Jesus. Unser Heil kommt nicht von Hitler, sondern von Jesus. Aber nur zu zeigen, wie diese ganze Sache auch in die Politik und in die Geschichte eine sehr wichtige Rolle spielen kann. Saul war gegen David. Sein Übel war vor allem gegen David. Sonst hat er Israel vereinigt. Sicher hat er Wutanfälle, er war sicherlich krank. Aber gerade David war dann in die Lage zu sagen, ich werde Feindesliebe ausüben und nicht Feindeshass. Und das bezeugt dann Saul später über David. Und wer predigt Feindesliebe? Der Sohn David. Das ist sehr zentral hier. Weil es geht letzten Endes nicht nur um das Volk. Denn Saul hat das Volk im Hand. Es geht nur, dass Sauls besondere Unrecht ist gegen David. Und David dann ist in die Lage zu sagen, ich verschone ihn. Und für alle diese Gründe, auch die staatsmännischen Gründe, wenn ich Gewalt gegen ihn übe, dann kann jede Gewalt gegen mich üben, um mein Königtum zu verunsichern. Das steht nicht hier, das ist zwischen die Zeilen. Aber es gibt, die tiefste Grund sind natürlich sein Glaubensgrund. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seine Wege ging, machte sich auch David auf ihn nach. Auch dieses Bild, Saul allein in die Höhle, ausgeliefert seine Feinde. Ist das nicht unser Bild? Wir werden alle allein gelassen, keiner ist mit ihm, wenn wir dem Tod entgegengehen, unser letzter Feind. Keiner kann zu uns stehen. Dieses Bild spricht uns auch persönlich an. Und wird der Sohn David uns verschonen? So ist dieses Bild auch zu verstehen. Denn Jesus hat die Macht, uns in den ewigen Dunkel, Hülle, in die ewige Dunkel hineinzuversetzen oder zum Licht sein Königreich zu bringen. Verstehen Sie, dieses Bild geht uns sinnbildlich sehr deutlich an. Denn Saul hat seine 3000 erlesene Männer sind weg. Ich habe niemanden, der für mich in den Tod gehen kann, auch nicht meine liebe Frau. Ich muss das allein und der ist der letzte Feind. Und Saul ist ausgeliefert, der wirklich sein Feind sein sollte, aber nicht sein will, David. Und David verschont ihn. Und wenn wir die letzte Feind ausgeliefert, den Tod, wir hoffen und beten, dass der Sohn David, Jesus, uns den Weg zu sein Reich aus dieser Höhle, aus dieser Finsternis herausbringen wird. Ist auch in dieses Bild, in dieser Wahrheit. Machte sich auch David auf ihn nach und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, mein Herr und König. Wer macht diese Doppelung im Neuen Testament, mein Herr und mein Gott? Ja. Und Thomas, ja. Mein Herr und mein Gott, ja. Ja. Und merkwürdig hier, Saul ist der erste König, der A. Und der letzte König, der O, ist Jesus, der endgültige König. Und David, trotz alles, was falsch war an Saul, und mit allen möglichen Gründen, ihn umzubringen, ruft zu ihm nicht nur mein Herr, sondern mein Herr und König. Ein Doppelung, eine besondere Betonung. Saul sah sich um. David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Wenn Sie wollen, ein Beispiel hier auch. Wir haben viele gute Beispiele bei den Predigten über die Demut David. Dass er neigt sich zur Erde unter ein unrechter König, der ihn verfolgt, ungerechterweise. Weil er weiß, der ist der eingesagte Gott. Lassen wir das lernen über Feindesliebe und Feindeshass. Wenn wir Unrecht verfolgt in unserer Arbeit, in unser tägliches Leben, dass wir uns unter Christus und seine Gebot der Liebe stellen, so gut wir können. Es war der große jüdische Psychiater Viktor Frankl, der ging durch 4 Konzentrationslager ohne zu hassen, mit der Aussage, ich hasse nicht, denn wenn ich hasse, der Feind hat mich besiegt, denn der Feind hasst mich. Und der war Jude. Er war Jude. Und der große Rabbiner Leo Beck von Berlin, seine ganze Familie war in Theresienstadt umgebracht. Und als Theresienstadt befreit war und die wollten die SS-Männer umbringen, sagt, bring mich um, bring denen nicht um. Und die sind Juden. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die dich sagen, David sucht dein Unglück? Denn David hat nicht gehört auf das Rede seiner Männer, die sagt, bring ihn um. Da geht man zu einem anderen Thema, auf wen sollen wir letzten Endes hören? Und die christliche Antwort ist, wir hören auf Gottes Wort und wir gehen in Gebet in Demut. Das ist die letzte Instanz für uns in unserer Handlung. Nicht unser Ratgeber. Er ist die endgültige Ratgeber, sein Wort, Gebet. Siehe, heute habe deine Augen gesehen, dass dich der Herr in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Siehe, Bild. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Er sagt sehr deutlich. Die wollten, dass du umgebracht sein solltest. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinem Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn, nicht wegen Saul, sondern wegen Gott. Mein Vater, jetzt nennt ihn, er ist sein Schwiegervater dazu. Mein Vater sieht, und als Vater, als der König, mein Vater sieht auch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass meine Hand rein sind von Bosheit und Empörung. Hier ist ein Zeichen, direkt vor Augen, der Zipfel. Aber wie gesagt, es hat eine zweite Deutung. Das ist der Königsmantel. Er hat Anteil an diesem Königsmantel. Und Saul soll das sehen und ihn verschonen. Weil er ungerecht gegen David vorgeht. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Ich liebe meine Feinde, ich halte zu meinen Feinden, du hast deine Feinde. Weltliche Macht gegen Gottes göttliche Weg. Der Herr wird Richter sein. Lasset Raum den Sohn Gottes. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir. Das ist nicht die Liebe, Jesus nur liebt jeder und alles kommt in Bude und jeder kommt in den Himmelreich und es gibt kein letztes Gericht und so weiter. Nicht dieses Geschwätz, das ist der andere Geschwätz. Sondern der Herr ist Richter. Er wird entscheiden, nicht ich. Aber wie öfters wollen wir frommen richten über andere? Ach, mit diesem Mensch kann man keinen Anfang machen. Der ist total verloren. Das ist keine Art. dann denken Sie, wie es war mit Saulus, der für Saul genannt ist nebenan, wie aus dieser schwer gegner Christenheit dann zu Glauben gekommen ist. Bei dem Herrn gibt alle mögliche Mittel und wir können kein Mensch abschreiben. Dann sind wir selbst Richter. Wir sind nicht da zu richten. Wir sind da, die Geister zu prüfen und zu sagen, Schindler, Playboy und Alkoholiker, pfui. Schindler, Retter der Juden, Gott sei Dank. Luther, der große Reformator, Gott sei Dank. Luther, der Antisemit am Ende seines Lebens, pfui. Wir urteilen nicht Luther und Schindler, das ist Gottes Sache. Wir urteilen die Werke und was sie getan haben. Und dann gibt denen, die sagen, wenn Luther der große Reformator ist, hat er nur alles richtig gemacht. Dann ist er ein Engel. Und sagen, wenn Schindler ein Playboy und Alkoholiker ist, wie kann er Gutes dann tun? Ich habe in meinem Buch Lebensrhythmen einen Aufsatz über Paul Gauguin. Es gibt drei Bibel von der Bibelanstalt. Der Rembrandt-Bibel, der Chagall-Bibel und jetzt der Gauguin-Bibel. Dieser Aufsatz steht vor. Diese Gauguin-Bibelsache gekommen ist. Der Aufsatz geht, kann ein unmöglicher Mensch, und das war Gauguin, ein unmöglicher Mensch ein großer christlicher Maler sein. Und was ist meine Schlussfolgerung? Ein Satz, bei dem Herrn ist gar nichts Unmögliches. Und wir neigen immer zu denken, fromm und nicht fromm, gut und schlecht. Ich habe auch in dem gleichen Buch über meinen Lieblingsonkel geschrieben, der die feinste Mensch war, die ich je kannte, und der war nicht gläubig. Und dann frage ich mich, wie kann ein feiner Mensch nicht gläubig sein? Und meine Antwort ist, weil er keine Errette hat, dann musste er sich selbst rechtfertigen, er war Jurist, sich selbst rechtfertigen durch das Gute, das er tut. Wo wir Christen sollen besser sein durch das Glauben. Aber wie viele Christen sind nicht wesentlich besser? Wie ich gesagt, wenn ich gehe in eine pietistische Gemeinde, in eine fromme Gemeinde, und frage der Pfarrer, wie geht's? Die Antwort ist fast immer, ja, es geht mir gut, aber. Und dann frage ich, was ist die Aber? Ich habe manche Probleme. Mit wem? Mit den Frommen. Das höre ich links und rechts. Und in meiner Gemeinde waren drei Frommen, sehr anscheinend fromme Menschen, die von vornherein gegen mich waren. Sollen wir lernen, wenn wir wirklich Christen, ich habe ein vorbildlicher Laienvorsitzender, zu wenig gehe nach dem Mittagessen. Dieser Mann tut alles mit großer Liebe in die Gemeinde, er ist für alle da. Nicht nur an Gott glauben, sondern aus diesem Glaube leben. Und das ist eine Frage an mich und eine Frage auch an Sie. Ob wir wirklich vom Geist Christi erneuert sind. Immer wenn Erweckung gibt, hat mir ein Erfahrer der Erweckung erlebt, ich habe auch eine erlebt, sagt er, die Leute, die gegen die Erweckung sind, fromme Leute, die wollen selbst die Macht in der Hand haben, wie das früher war. Das sind harte Worte. Das hat er erlebt, das habe ich auch erlebt. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen. Das ist nicht eine Art zu sagen, du kannst machen, was du willst, weil du der Eingesalbte Gottes bist. Nein. Wie Israel bereit ist, mit ihm herzugehen, weil er der Eingesalbte Gottes ist, weil er die Macht hat. Nein, der Herr ist der letzte Richter, aber nicht ich. Er wird mich an dir rächen, aber mein Hand soll dich nicht anrühren. Das sind sehr gute Zitate hier von Römer und Petrus. Auch vom Alten Testament gibt es sehr gute Zitate. Wie man sagt nach dem alten Spruch, von Bösen kommt Böses, aber mein Hand soll dich nicht anrühren. Wen sieht der König von Israel nach? Wen jagst du nach? Einen toten Hund, ein einzelner Floh? David sieht, wie schwach er ist. Und wer bezeichnet sich am Kreuz als ein Wurm? Die genaue Bildsprache, Floh, toter Hund. Ich habe gestern Abend mit Professor Bayer gesprochen, meine Auslegung von Psalm 22, Mittelpunkt der Bibel, ja, Wurm. Das ganze Psalm kommt von Jesus, er hat das ganze Psalm am Kreuz gebetet, das wissen wir, aus verschiedenen Gründen. Und Jesus sagt, ich bin ein Wurm, kein Mensch. Und was sagt der David? Ich bin ein Floh und ein toter Hund. Genau die gleiche Sprache. Ich weiß nicht, was niedrig ist, ein Floh und ein toter Hund oder ein Wurm. Von der Schöpfung her, was ist die niedrigste Geschöpf Gottes? Der Wurm. Heiden beschreibt das so in seiner einmaligen Schöpfung. Wer kennt die Schöpfung von Josef Haydn? Das empfehle ich jedem. Da. Als Haydn saß da am Cembalo und das Licht, Gott sagt, es wurde Licht und es war Licht und die fingen an, alle, das ist einer der größten Momente in der Musik überhaupt, wie Haydn das darstellt, alle fingen an zu klatschen, Haydn hat nur seinen Finger gezeigt. Gott, er ist Licht. Und wie ging es mit dem Wurm? Des kriechendes Heiden. Und der Orchester spielt. Und man spürt, wie die Wurm am Boden kriecht. Und die Wurm ist niedriger als die Flüh. Weil der Wurm, der Flüh schafft Aktivitäten. Das hat mein Dackel wohl gewusst. Dass die Flüh Aktivitäten schafft. Ja? Der Wurm ist etwas anders. Ja? Aber das Bild, die Bildsprache ist genauso wie Psalm 22 und Jesus. Der Herr sei Richter und Richter zwischen mir und dir und sehe darin und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe wider dich. Das ist nicht diese Art zu sagen, ja, weil du König bist und so weiter. Und mein Schwiegervater, ich lass weg von dir und der Herr wird dich auch, weil du so, nein. Nein, du bist Unrecht, aber ich bin nicht Richter. Und lassen wir auch mit unseren Feinden umgehen, denn wir haben Feinde. Der Herr wird richten. Aber bevor der Herr richtet, was will er von uns? Dass wir versuchen, aus seiner Liebe die Menschen zu retten. Der Herr wird richten. Aber das soll nicht das einzige Aussage von uns, sondern dass wir versuchen, aus seiner Liebe dieser Hass zu überwinden mit Liebe. Es gibt nur eines, was stärker ist als Hass in dieser Welt. Und das ist Liebe, weil Liebe ist Christus. Und Satan ist Hass. Und Christus ist stärker als Satan. Dieses alte Bild, wer reitet auf uns? Ein mittelalterliches Bild, die Luther übernahm. Der Pferde, wir sind der Pferde. Und entweder reitet Satan oder Gott auf uns. Entweder reitet Hass und Begier und alle diese Sachen oder die Liebe Christi auf uns. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hat, sprach Saul, ist das nicht deine Stimme? Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Er spielt Liebe und gerecht und süß, ja? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und Rembrandt hat ihnen, mein Saul Davids, mit die weinende Saul. Interessant, der weinende Saul. Aber das ist wie die weinende Alkoholiker. Der weint, nein, ich tue es nicht mehr. Den nächsten Tag ist er voll mit dem Flasche. Und sprachst du, David, du bist, hör mal genau, du bist gerechter als ich, du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hände gegeben hatte und du mich noch nicht getötet hast. Jetzt liest genau, wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes, das, was heute an mir getan hast. Das ist ein Segensspruch. Ein Segen von seinem Feind. Der Herr vergilte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel durch deine Hand Bestand haben wird. So schwör mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrütten, das bedeutet vor allem Jonathan, und meinen Namen nicht austilgen wird aus meines Vaters Haus. Und David schwor es Saul, da zog Saul heim, David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Und das hat alles, wie alles hier, mit Jesus zu tun. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn mit Frieden seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Liebe Brüder und Schwestern, lass uns auf Jesus schauen. Und wenn wir auf Jesus schauen, lassen wir auf seine Liebe und seine Vergebung schauen. Und versuchen, so gut wir können, alles, was weg von ihm führt, das ist Hass, das ist Begier, das ist Eigensinn und alles Mögliche, lass immer Raum Christi in uns wachsen, durch sein Wort, durch Gebete, dass das in uns so wachsen wird, dass Menschen, wenn sie uns treffen werden, werden sagen, diese Menschen sind anders. Und ich will wie bei ihnen sein. Und dann fangen wir an, richtige Botschafter Christi zu sein. Ich hoffe und bete, und ich bete mich selbst an, ich bin nicht immer der Liebevollste, dass wir alle aus dieser Kraft leben werden und ganz im Hintergrund, aber nicht im Vordergrund, eine Kenntnis Christi bleibt der Richter, er wird alles ans Licht bringen, aber auch meine Wege am Licht bringen und ob dich wirklich aus seiner Kraft und Liebe leben. Amen, wir heben uns zum Gebet. Ja, Herr Jesus, jetzt gehen wir wie David unsere Wege. ein Wege in eine Welt voll von Gefahren. Aber lasst uns erkennen, die richtige Gefahr ist nicht in die Welt, sondern in die Welt in uns selbst. Ruf uns immer wieder neu zu dein richtender und rettender Wort. Führe uns immer wieder neu zu Buße in Demut unter dein Kreuz, dass wir das alles dir übergeben kann. Unsere Unzulänglichkeit, unsere Unvollkommenheit, alles was in Böse in uns ist, und es gibt viel in alle von uns. Denn du bist da, gekreuzigt für uns, uns zu vergeben die Menschen, die dich am Kreuz gebracht haben, das sind wir alle. Und du liebst deinen Feinde mit einer unermesslichen Liebe. Und wir danken dir dafür und wir bitten um Kraft und Führung und Segen. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er segne euren Leib, eure Seele, euren Ausgang und euren Eingang. Von nun an bis in alle Ewigkeit. Amen.